Amen. Ja, wir sind schon fortgeschritten mit dem Outline und wir sind jetzt in der achten Punkt der Gliederung, Römisch 8. Und die Überschrift ist: Der wertvollste Dienst des Priesters dargestellt anhand von Zadok. Wir haben gerade gelesen über in Hesekiel 44, wie der Herr den Söhnen Zadok verheißen hat, dass sie im zukünftigen Tempel, nur noch sie dürfen ihm nahen, an seinem Tisch, um ihm Fett und Blut zu opfern. Und der Herr begründet das, er sagt, dass die Söhne Zadok, als das Volk Israel abgeirrt ist, ihm treu geblieben sind. Und wenn wir uns anschauen, dann sehen wir tatsächlich, wie treu die ganze Generation von Zadok war. Und zwar Zadok war schon zur Zeit von David. Und David hat ihn damals eingesetzt, dass er dem Herrn Brandopfer darbringt. Und zwar als die Bundeslade und die Stiftshütte noch in Jerusalem waren. Da war noch nicht der Tempel da. Aber da hat schon David gesehen, es braucht einen treuen Priester, der vor dem Herrn steht und die Brandopfer bringt. Und da hat der Herr damals den Zadok gewählt, weil Zadok treu war. Und später sehen wir auch, zur Zeit vom Tempel von Salomo, da hat Salomo einen Nachkommen von Zadok gewählt, der über dem Haus Gottes war. Und das war der Asaria, auch ein Nachkomme von Zadok. Und was ich kostbar fand, ist, dass Zadok ist damals dem Herrn treu geblieben und er stand auch treu auf der Seite von Gottes Vorsatz. Er hat sich nämlich immer auf die Seite von David gestellt. Selbst als damals Abschalom kam und da sind einige Priester dem Abschalom nachgelaufen, aber Zadok ist beim David geblieben, mit seinem Sohn. Und dann kam später sogar der Aufstand von der älteste Sohn von David, Adonia, der König werden wollte. Und auch dort ist Zadok mit seinem Sohn David treu zur Seite gestanden. Weil sie treu zum Herrn waren, waren sie auch treu auf der Seite der Verheißung des Herrn. Und später, diese kostbare Zeit, dass der Tempel da war, zur Zeit von Salomo, es ging 40 Jahre, und leider ging danach schon das Volk in die Irre. Denn wir lesen, dass durch Jerobeam schon 10 Stämme nicht mehr gekommen sind, dem Herrn anzubeten, sondern Jerobeam hat sie verführt, um Götzen zu dienen. Und da waren nur noch Benjamin und Juda da, die dem Herrn gedient haben. Und leider ging der Abfall immer weiter, so dass es sogar Zeiten gab, dass Könige den Tempel verschlossen haben. Und es gab gar keine Anbetung mehr für Gott. Sogar haben sie noch viel schlimmer gemacht, sie haben Götzen in den Tempeln gestellt und Götzen verehrt. Und in all dieser Zeit ist immer doch ein Überrest übrig geblieben, der dem Herrn treu war. Wir lesen zur Zeit von Elia. Elia hat beklagt, er sagte: Herr, sie sind alle von dir abgewichen. Ich bin der Einzige. Und der Herr sagt zu Elia: Nein, ich habe mir 7000 bewahrt, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und unter diesen 7000, da waren mit Sicherheit auch Nachkommen von Zadok dabei. Denn wir lesen später, als dann nämlich zur Zeit von Hiskia, und zwar der Vater von Hiskia, der hatte den Tempel zugemacht und die Tore des Vorhofs verriegelt. Und das Erste, was Hiskia tat, als er König wurde, am ersten Tag seiner Herrschaft, er hat die Tore des Tempels wieder aufgemacht. Und er hat den Priestern geboten, ihr sollt den Tempel reinigen. Und als der Tempel gereinigt und geheiligt wurde, hat er wieder einen Nachkommen von Zadok eingesetzt, der dort als Fürst über das Haus war. Und man sieht, das heißt, diese Söhne Zadoks haben in ihrem Herzen die Treue zum Herrn bewahrt. Sie sind also nicht den Götzen nachgelaufen. Und das sieht man durch die ganze Geschichte hindurch, dass so eine Treue bei den Söhnen Zadoks da war. Und leider ist das die Zeit von Hiskia auch nicht lange geblieben. Und das Volk ist wieder vom Herrn abgefallen. Und dann hat der Herr irgendwann, weil die Sünde so überhand genommen hat, das Verderben im Volk, er hat irgendwann gesagt, jetzt ist genug. Und dann kam das Gericht über das ganze Land. Und Nebukadnezar hat den Tempel zerstört, verbrannt und hat dann das Volk weggeführt nach Babylon. Und wie der Herr in Jeremia gesagt hat, nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon hat der Herr einen Geist von dem Überrest erweckt und einen Überrest herausgeholt. Und in diesem Überrest wird ein Mann betont, das ist der Joshua, der hohe Priester. Und wenn wir lesen in Esra, dann sehen wir wieder, das ist wieder ein Nachkomme Sadoks. Wieder mal sehen wir hier, selbst zur Zeit der Gefangenschaft in Babylon haben mit Sicherheit diese, die dem Herrn geliebt haben und genaht sind, ihr Herz für den Herrn bewahrt. Sie haben sich nicht in Babylon verstrickt. Sonst wären sie nicht bereit, Babylon zu verlassen. Selbst nach 70 Jahren sind sie zurückgekommen, um dort dem Herrn wieder zu dienen. Und dann kommt die Verheißung, was wir gelesen haben, gerade in Ezekiel, an die Söhne Sadoks, weil sie treu geblieben sind, als das Volk abgeirrt ist, hat der Herr gesagt, dürfen sie mir nahen und den Dienst verrichten. Diese Treue über Generationen hinweg hat mich sehr beeindruckt. Selbst dann, wenn das ganze Volk abgeirrt ist. Und es ist nicht einfach, gegen die Masse zu schwimmen. Es ist nicht einfach. Vielleicht ist es einfacher, gegen die Ungläubigen in die Richtung des Herrn zu schwimmen. Aber wenn das Volk Gottes auch noch vom Herrn weggeht, durch falsche Propheten und Götzendienst, und dann dem Herrn treu bleiben, das ist nicht so leicht. Und wir sehen, das heißt, es braucht wirklich ein Herz für den Herrn. Ohne ein Herz für den Herrn, ohne ein Verlangen für den Herrn, wirst du dem Herrn nicht treu bleiben. Und das Kostbare war, dass diese Priester, sie hatten wirklich im Herzen, Gott zu nahen. Für sie war der Herr das Kostbarste. Und wenn der Herr für dich das Kostbarste ist, dann wirst du dein Herz für ihn rein bewahren. Und so waren mit Sicherheit auch diese Priester dem Herrn treu und haben ein Verlangen nach dem lebendigen Gott gehabt. Und der Herr hat sie dann belohnt in diesem wunderbaren Dienst, dass sie hineinkommen dürften ins Allerheiligste. Und es hat mir einfach gezeigt, wir lesen in einem Psalm, heißt es, ich glaube, das ist Psalm 34, da heißt es, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ich habe auf der anderen Seite auch gesehen, der Herr gibt dir auch, was dein Herz begehrt, wenn du ihn nicht willst. Wenn du nach etwas verlangst, einmal, du wirst es bekommen. Und wir müssen deshalb darauf achten, was begehrt unser Herz. Als ich Jugendlicher war, da habe ich zu meiner Schwester manchmal gesagt, mein größter Wunsch ist, einmal Priester zu sein. Ich habe so ein Verlangen gehabt, aber ich war damals orthodoxe Kirche drin. Ja. Ich dachte, ich muss ein orthodoxer Priester werden. Und das war wirklich mein Verlangen. Ich habe gesagt, wenn ich mal so 40 bin, dann werde ich einmal dem Herrn als Priester dienen. Lob den Herrn, der Herr hat mein Verlangen gesehen. Ne? Ich bin heute dem Herrn ein Priester. Ich bin dem Herrn so dankbar. Nicht wie ich gedacht habe, viel besser. Aber der Herr hat das Verlangen meines Herzens gesehen. Und der Herr hat mir gegeben, was in meinem Herzen war. Ne? Und ich habe diese Konferenz gesehen. Es ist noch viel Kostbareres, was der Herr bereitet hat. In dieser Zeit, der Herr hat mir auch noch mehr die Augen geöffnet. Es ist so herrlich, dem Herrn als Priester zu dienen. Dann habe ich gesagt, Herr, was habe ich denn verdient, dass ich das machen darf? So eine Gnade, dieses Vorrecht zu haben. Und sogar nicht nur hier, sondern in dem Herrn weiter zu dienen im tausendjährigen Reich als Priester. Diese Zeit hat der Herr mir das nochmal gezeigt. Es ist nicht nur heute. Es geht weiter in die Ewigkeit sogar. Denn selbst in Ewigkeit im himmlischen Jerusalem heißt es, dass sie ihm dienen werden als Priester. Es ist wunderbar. Was für eine herrliche Verheißung. Und ich habe wirklich einen Wunsch neu bekommen. Herr, richte mein Leben aus auf dieses eine, dass ich dir diene. Und natürlich, es gibt im Tempel, der Herr, wir haben vorhin gelesen, es gibt verschiedene Dienste. Und die sind auch wichtig. Es gibt viele Dienste im Tempel, hat der Herr auch erwähnt. Vielleicht können wir mal den Tempel einblenden von Ezekiel, dass wir einen Eindruck davon bekommen. Wir sehen hier das Bild von dem Tempel. Und das ist das Bild, von was der Herr dem Ezekiel offenbart hat, der Tempel im tausendjährigen Reich. Und wir hatten mal eine Konferenz darüber. Also es war herrlich, die Konferenz. Und damals haben wir schon gesehen, das Haus hier, es hat viele Dienste. Es gibt die Wächter, es gibt die mit Instrumenten den Herrn loben, mit Posaunen. Es gibt die hier die Küchen, in den Küchen dienen. Es gibt hier die ganzen Priester, die Opfer entgegennehmen von dem Volk. Und wenn sie das Volk den Herrn anbeten möchte. Und dann gibt es verschiedene Speisekammern. Aber wisst ihr, damals, ich fand das alles gut. Aber mich hat immer eine Sache interessiert. Ich habe immer gefragt, in meinem Herzen gehabt, wie komme ich da ganz oben rein? Das war für mich so das Spannendste, was mich am meisten bei der Konferenz damals gezogen hat, war in meinem Herzen, das ist alles gut, wunderbar, aber da, ganz hinein, ins Allerheiligste, das ist das Kostbarste, wie komme ich da rein? Und wenn wir sehen, der Herr hat den Leviten, den Söhnen Zadoks verheißen, sie dürfen hineinkommen ins Allerheiligste. Und natürlich, diese Dienste hier haben auch ihren Wert, aber sie haben keinen Vergleich in Bezug zu diesem wunderbaren Dienst vor dem Herrn zu erscheinen. Und ich sage euch, es hat viel mit unseren Herzen zu tun. Sehr viel mit unseren Herzen zu tun, ob wir schon hier vorne zufrieden sind. Es kann sein, wir sagen, es reicht mir im Vorhof. Es ist wunderbar. Ich genieße hier mit den Geschwistern, mit den Menschen die Zeit. Kann gut sein. Ja? Aber weißt du, wenn du nach mehr verlangst, wird es dich hier näher reinziehen. Wenn du noch mehr vom Herrn willst, musst du weiter reingehen. Hier vorne ist sehr viel mit Menschen zu tun. Und da halten sich tatsächlich auch die meisten auf. Aber die Frage ist, das ist auch der meiste Platz tatsächlich. Ja? Da passen viele Leute rein. Ne? Ah, danke. Ja, genau. Also hier ist wirklich, das ist sehr groß. Ja? Da passen viele, es ist ein riesen Küchenareal. Ne? Ein Küchenareal. Ne? Und, aber hier hineinzugehen, sehen wir, das wird kleiner. Ne? Es wird immer kleiner. Und hier wird noch mal enger. Und das sind noch viel weniger Menschen. Und tatsächlich, wenn du noch weiter reingehst, hier. Da. Ins Allerheiligste hineinkommen. Das ist der Ort, das ist der schönste Ort, sage ich euch. Wenn ihr das nicht verlangt, tut mir leid. Möge der Herr das auf unsere Herzen schreiben, so ein Verlangen zu bekommen. Und wisst ihr, hier drin, das hat mich tief beeindruckt damals, da sind nicht viele Möbel. Da gibt es nicht viel, du kannst da nicht Fitness machen, ich weiß nicht was. Wisst ihr, das so ist manchmal die Vorstellung. Ich mache Dinge, die mir Freude machen. Das ist nicht so dort. Dort gibt es drin nur einen Tisch. Nur einen Tisch. Und auf der einen Seite ist der Herr, auf der anderen Seite du. Und das musst du schätzen. Die Frage ist, willst du da hineinkommen? Und deswegen, ihr seht hier, es gibt auch viele Wächter und Tore, weil es kommt sehr darauf an, ob du wirklich Verlangen hast nach dem Herrn. Es wird geprüft. Und wenn ihr ein Verlangen habt, hineinzukommen ins Allerheiligste, dem Herrn zu nahen, dann wirst du auch auf dein Herz achten. Du kannst nicht sagen, ich möchte immer vor dem Herrn erscheinen und dann gehst du hinaus und gehst in die Welt und genießt die Welt. Das wird nicht funktionieren. Jedes Mal, du überfällst dein Herz und dann sagst du, ah, ich will doch wieder hineingehen. Das funktioniert nicht. Die Priester waren in ihrem ganzen Leben eingeschränkt in ihrem Verhalten, weil sie dem Herrn nahen wollten. Deshalb hat der Herr für sie besondere Regeln aufgestellt. Sie dürften zum Beispiel keinen Wein trinken im Heiligtum. Und der Herr hat vorgeschrieben, auch wie sie ihre Haare tragen sollen. Wir haben auch gesehen, dass es Ehrfurcht braucht, vor dem Herrn zu erscheinen. Und wisst ihr, wenn das, diese Ehrfurcht, du verlierst sie, wenn du nur hier draußen bist. Sogar ist es leider so, wenn du dich nicht lange hier aufhältst, weißt du irgendwann gar nicht mehr zu schätzen, wie kostbar es da ist. Irgendwann gewöhnst du dich sogar nur noch an hier. Und jetzt kann sein, am Ende, es gefällt dir nur noch hier draußen. Deshalb müssen wir sehr auf unser Herz Acht haben. Und ein Psalm war für mich eine Ermahnung, den lese ich noch mit euch zusammen. In Psalm 73. Psalm 73 ist ein Psalm von den Söhnen Asaf. Ein Psalm von Asaf. Und er sagt in Vers 2, ich wäre fast gestolpert mit meinen Füßen, mein Tritt wäre mir beinahe geglitten, denn ich beneidete die Ruhmredigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Und dann beschreibt er, wie die Gottlosen leben. Er sagt, sie haben keine Qualen bei ihrem Tod. Sie sind wohlernährt. Sie sind nicht in Mühsal, wie sonst die Leute. Und es umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand und so weiter. Und dann, er sagte, er hat diese Menschen beneidet. Er hat nicht mehr geschätzt, dass es das Kostbarste ist, vor dem Herrn zu erscheinen. Er hat etwas gedacht, was die Menschen draußen haben, ist kostbarer. Er hat angefangen, diese Menschen zu beneiden. Und er sagt, für wahr, in Vers 13, für wahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld meine Hände gewaschen. Das dürfen wir nie sagen. Ne? Es ist immer kostbar, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Ne? Und dann sagt er, ich bin täglich geplagt, werde jeden Morgen gezüchtigt. Wir haben gesehen, ne, wenn der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ne? Lauf nicht weg vor Züchtigung. Der Herr züchtigt dich, damit du Anteil hast an seiner Heiligkeit, damit du ihm nahen darfst. Ne? Und dann heißt es weiter, sogar sagt er, ich bin täglich geplagt, ne? Täglich geplagt. Und dann hätte ich gedacht, ich will ebenso reden, so hätte ich an der Generation deiner Kinder treulos gehandelt. Und dann kommt Vers 16, das finde ich gut, das ist der Wendepunkt. Ne? Wir haben gelesen, wir sollen U-Turn machen, ne? Umdrehen. Er kehrt um. Ne? Er sagt, als ich nachsah, um dies zu begreifen, war es mir zu schmerzlich. Und dann was? Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und ihr Ende verstand. Amen. Wunderbar. Erst dann wurde er wieder nüchtern. Seht ihr, der Wein der Welt, er hat ihn ganz benebelt, so dass er sogar die Gottlosen beneidet hat. Ein Bruder hat mir erzählt, er sagte, seine Brüder, die sind alle erfolgreich. Sind ungläubig? Ah, ich weiß nicht, ob sie alle ungläubig sind, weiß nicht. Aber auf jeden Fall, sie lieben die Welt und sind erfolgreich in der Welt. Er sagte, als er sie besucht hat, dann hat er sich ziemlich mies gefühlt. Weil er hat als einziger mehr Kinder als sie. Sie haben nur ein oder zwei Kinder. Und dann hat er sich ziemlich schlecht gefühlt, weil er dachte, oh, wo stehe ich, wo stehen die? Ja? Und Geschwister, wenn wir diesen Vergleich machen, dann fühlen wir uns wie Asaf. Ne? Der sagte, er hat die Gottlosen beneidet. Warum? Weil der Blick richtet dich nur auf das Jetzt. Und einmal sagt Paulus, wenn wir nur in diesem Leben auf den Herrn gehofft haben, sind wir die elendsten unter allen Menschen. The miserable, ne? Sind wir die elendsten unter allen Menschen. Aber lob den Herrn, wenn du ins Heiligtum hineingehst, dann siehst du sowohl ihr Ende als auch dein Ende. Und deshalb ist es gut, vor dem Herrn zu erscheinen, damit wir nüchtern werden. Es ist gut, ins Heiligtum hineinzugehen, um alle Dinge im rechten Licht zu sehen. Dass unser Herz nicht nach der Speise der Gottlosen verlangt. Und ich sage euch, je mehr ihr vor dem Herrn erscheint, desto mehr wird euer Verlangen nach dem Herrn sein. Und deshalb müssen wir diesen wunderbaren Ruf des Herrn hineinzukommen sehr schätzen. Es braucht so ein tiefes Verlangen in unseren Herzen, weil er sagt dann auch, er sagt nämlich in Vers 21, weil dann hat der Herr ihm gezeigt, was auf diese Gottlosen zukommt. Und über sich sagt er, in Vers 21 sagt er, als mein Herz erbittert war und es in meinen Nieren stach, ne, da war ich wie ein Narr und verstand nicht. Und das ist tatsächlich, wenn man die Welt nachjagt, sind wir wie Narren. Wir haben etwas viel Besseres und wollen dann diesen Schrott der Welt haben. Sehr schade. Sehr schade, seine Zeit und Energie für das Nichtige zu verschwenden. Möge der Herr unsere Augen noch mehr öffnen, dass es was viel Kostbares ist. Denn er sagt dann sagt er, sogar, ich war wie ein Tier vor dir. Was machen die Tiere? Die gucken nur auf den Boden. Die suchen immer nur was zum Futtern. Nur für jetzt. Aber wisst ihr, wir müssen nach oben schauen. Der Herr will, dass wir nach dem Herrn schauen. Und dann sagt er, und das finde ich noch kostbar, als letzten Punkt noch von dem Psalm, er sagt, ich bleibe stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Herrlichkeit auf. Der Herr hat ihm seine Ende auch gezeigt. Und der Herr hat heute dieser Konferenz auch uns das Ende gezeigt. Welch ein herrliches Ende auf uns wartet, wenn wir ihm treu bleiben. Deshalb lohnt es sich zu sagen, Herr, ich will treu bleiben, auf mein Herz achten, um diese wunderbare Eingang in deine Herrlichkeit nicht zu verpassen. Ich bete, dass der Herr uns allen so ein tiefes Verlangen weckt, um alles andere für Schaden zu achten, damit wir ihm nahen. Und ich sage euch, wisst ihr, wie wir gehört haben, es ist sehr kostbar, dem Herrn Fett und Blut darzubringen. Warum? Wir müssen sehen, in dem Tempel, das Zentrum ist Gott selbst. Es geht um ihn. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und wenn du nach ihm ausgerichtet bist, dann wird der Herr sogar sagen, was unser Erbe ist. Als letzter Vers noch, dann mache ich Schluss. Als letzten Vers noch aus Hesekiel 44, das fand ich sehr kostbar. Er sagt nämlich, dass sie kein Erbteil haben sollen. In Vers 28, Hesekiel 44, 28, zu den Söhnen Zadoks, die dem Herrn nahen dürfen, sagt er, und darin soll ihr Erbteil bestehen. Er sagt, ich will ihr Erbteil sein. Wunderbar. Kein Besitztum soll ihnen in Israel geben. Ich bin ihr Besitztum. Was wollen wir noch? Was verlangt uns noch, bevor der Herr kommt? Wir müssen sagen, Herr, wir wollen dich. Nichts anderes, als den Herrn zu wollen. Und dann ihm als Priester zu dienen, ist wunderbar, es ist herrlich. Möge der Herr uns in die Wirklichkeit hineinbringen, von dem herrlichen priesterlichen Dienst, wenn wir dann nach der Konferenz auch wieder zurückgehen. Amen.